Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Handballschule Niederrhein. Gerade seinen 23. Geburtstag gefeiert. Seine Handballkarriere beim Hülser SV begonnen und über den TV Aldekerk, ART Düsseldorf und TuS/M Essen in der Handball-Bundesliga gelandet. Er ist seit 2019 beim SCDHFK Leipzig unter Vertrag und hat im November letzten Jahres sein Debüt in der deutschen Handballnationalmannschaft gegeben. In einigen Medien wird er als der Shootingstar auf der Mittelposition gefeiert. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Luka Witzke. Erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast Zeitspiel von der Handballschule Niederrhein. Ich hoffe, dir geht's gut.
Guten Morgen, schön hier zu sein. Bei mir ist alles gut soweit, ist gerade im ersten Kaffee beim Frühstück sitzend. Bei mir ist alles gut, bei dir auch?
Ja, prima. Ich kann nicht besser klagen, sagt man dann. Erstmal, bevor ich das vergesse, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hast am Sonntag deinen 23. Geburtstag gefeiert.
Danke. Ja, ich habe einen schönen Geburtstag auf der Auswärtsfahrt in Hamburg gehabt. Aber zum Glück konnte ich nochmal das in den Sieg krönen.
Ja, genau. Das ist natürlich dann eine ganz andere Stimmung bei der Rückfahrt. Klar. Und dann so als vorweggenommenes kleines Geburtstagsgeschenk. Prima. Luka, ich fange einfach mal an mit einer Meldung, die ich dann gelesen habe, mit der Überschrift der neue Shootingstar auf der Mittelposition. Wie gehst du mit so einem Begriff um und wie gehst du mit der Öffentlichkeit um, die jetzt des Lobes voll ist, berechtigterweise?
Natürlich freut man sich drüber. Die Überschrift habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber natürlich freut man sich halt einfach darüber. Das ist halt einfach ja ein cooles Feedback für seine Leistung. Dennoch versuche ich halt das auch immer da auch ein bisschen am Boden zu bleiben und auch einfach weiter Gas zu geben, weil ich halt immer weiter nach oben will und immer besser werden möchte und deswegen muss man da einfach schauen, dass man damit richtig umgeht, da nicht übertreibt und einfach die Medien dann ihre Arbeit machen lässt.
Klar, aber wenn man mal deine Karriere oder deine sportliche Laufbahn verfolgt, dann ist das ja wirklich eine grandiose Sache, um das mal so auszudrücken. Kannst du uns vielleicht mal so ganz kurz so ein bisschen deinen sportlichen Werdegang, deinen Handball-Werdegang erläutern? Du hast angefangen beim Hülser SV, also du bist eigentlich, wie sagt man so schön, ein Kind des Niederrheins.
Richtig, also beim Hülser SV hat damals schon mein Papa Handball gespielt, dadurch kam ich dann sozusagen vor allem dazu, dann beim Hülser SV anzufangen, habe damals noch unter ihm halt trainiert. Dann bin ich vom Hülser SV aus dann zum TV Aldekerk gewechselt. Habe da dann 2 Jahre, glaube ich, in der Jugend gespielt. Von da aus dann so den ersten richtigen Schritt gemacht, dann zum ART Düsseldorf damals, wo ich auch schon so diese ersten kleineren Titel dann auch in der Jugend sammeln konnte. Und ab dann habe ich dann sozusagen den nächsten Schritt dann zum TuS/M Essen gemacht, wo ich halt dann ja auch in der eigenen Bundesliga gespielt habe und dann von dort aus dann auch unter Jaron Siebert dann ja meine ersten Jahre in der zweiten Bundesliga dann gespielt habe.
Ja, bleiben wir nochmal bei der A-Jugend vom TuS/M. Da war auch dein erster großer Erfolg. Du hast 2018 mit der U20 Bronze bei der EM in Slowenien gewonnen.
Korrekt. Ja, genau. Das war sozusagen ja der erste, sagen wir mal so, internationale Erfolg dann damit mit der Jugend-Junioren-Nationalmannschaft.
Und danach ging es dann ja Schlag auf Schlag. Da kam dann die Seniorenmannschaft beim TuS/M zum Zuge. Relativ jung, du spielst seit 2016 beim TuS/M. Wie war das, wenn man dann als, ich sag das mal so ganz despektierlich, Jungspund in eine Bundesligamannschaft kommt? Das war damals zweite Liga beim TuS/M.
Ja, das war natürlich ein wahnsinniges Gefühl damals. Also ich glaube, meine ersten 2, 3 Spiele hatte ich noch damals in dem Jahr vor Jaron Siebert unter Stefan Krebitzke, dass ich da sozusagen schon 2, 3 Auswärtsfahrten bzw. Spiele mitmachen konnte, wo ich halt nicht so viel zum Einsatz gekommen bin, aber trotzdem dabei war. Und das war damals dann schon wirklich ein wahnsinniges Gefühl. Da bin ich halt dann nach der Schule dann halt zum Treffpunkt und dann haben wir halt dann gespielt an einem Freitag. Und das war halt dann damals einfach cool. Und ja, und dann halt vor allem dann auch die Jahre danach, wo man dann unter Jaron Sievert dann auch ja viel Spielzeit bekommen hat dann in der zweiten Liga und sich da entwickelt hat. Das waren natürlich dann ja schon so die ersten großen Momente dann in der Jugendkarriere.
Wir wollen aber auch nicht unterschlagen, dass du in deiner ersten Spielzeit beim TuSEM immerhin 98 Tore erzielt hast. Das ist ja auch mal eine Marke, die doch sehr bemerkenswert ist. Ja, dann ging es weiter. Dann bist du gewechselt zum DAFK Leipzig. Da war der Jaron Sievert im ersten Moment nicht so ganz einverstanden mit, ist vielleicht nicht richtig, aber er hatte dir geraten, dann doch vielleicht noch ein, zwei Jahre beim TuSEM zu bleiben.
Ja, also genau, man weiß ja auch in dem Moment nie genau, wo die Entwicklung hingeht und ob es vielleicht zu früh ist oder genau der richtige Zeitpunkt oder vielleicht auch sogar dann zu spät gewesen wäre. Da kann man ja dann immer nur im Nachhinein irgendwie drüber schauen. Und deswegen war es halt zu dem Zeitpunkt, dass man halt viele ja Meinungen und so bekommen hat zu dem Wechsel und ich mich aber am Ende halt dafür entschieden habe. Und genau, das war einfach dann am Ende einfach, ja, Bauchentscheidung auch heraus und ja, auch einfach mit dem Gedanken, dass ich die Chance ergreifen wollte und halt auch schauen wollte, wohin kann es gehen, wohin führt der Weg und da halt auch einfach, ja, nochmal ein neues Umfeld dann bekommen habe. Und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Wir haben jetzt mal einen Einspieler und wollen mal hören, was der Jaron Sievert selber dazu gesagt hat.
Danke erstmal für die Frage, ob ich was zu Luca sagen kann. Ja, die Anfangszeit in Essen war sehr, sehr spannend. Es war eine Phase, wo wir viele Verletzte hatten und Luca in den Kader reingerutscht ist und hat das ja auf den Schlag richtig, richtig gut gemacht. Hat seine Qualitäten in Angriff wie in Abwehr auf die Platte gebracht. Damals noch häufiger auf halb rechts gespielt, weil wir keinen Linkshänder hatten. Und ja, am Ende kam er mit der Nachricht, dass er nach Essen, nach Leipzig wechseln möchte. Ich hatte ihm gesagt, bleib lieber noch ein Jahr bei uns. Wir wollen aufsteigen. Das wird vielleicht ein Jahr zu früh sein, zwei Jahre zu früh sein, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, Hut ab, Gratulation zu der Entwicklung, war genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Verein und Ort, hat schwere Verletzungen mit Knie oder gebrochener Nase gemeistert und hat sich zum Nationalspieler entwickelt und zu einem wirklich starken Bundesligaspieler, wo ich aus Füchse-Sicht sagen kann, dass ich ungerne gegen ihn spiele. Ja, mach weiter so, Luca. Warst immer ein witziger Typ, der für den einen oder anderen Spaß auch abseits der Platte zu haben war. Und ja, ich verfolge die Karriere und bin auch stolz, ein kleiner, ganz kleiner Teil vielleicht am Anfang gewesen zu sein. Also viel Spaß euch noch.
So, und dann war halt der DAFK Leipzig deine neue sportliche Heimat. Da warst du 20, wenn ich das richtig sehe, als du gewechselt bist. Jetzt ist das ja so eine Sache, als 20-jähriger Familienmensch, wie ich gehört habe, du legst großen Wert auf Familie, dann in die, ich sag das jetzt mal ein bisschen flapsig, große weite Welt, alleine auf einmal auf eigenen Beinen stehen. Wie handhabt man denn sowas?
Absolut. Also die Zeit, der Abstand, sag ich mal, wo ich in Essen gewohnt habe, war halt eine halbe Stunde, 40 Minuten bis in die Heimat. Das war halt ganz einfach zu bewältigen. Und dann kam halt jetzt damit ein sehr großer Sprung, dass man halt sehr weit weg ist von der Heimat, von der Familie und sich halt da ein bisschen entscheiden musste. Geht man jetzt, sag ich mal, ja, den sportlichen Weg, legt man da den Fokus jetzt drauf, was ja mein Lebenstraum ist, oder bleibt man halt jetzt bei der Familie oder guckt man halt, wie man das anders hinbekommt. Und ich habe mich halt ganz klar dafür dann jetzt entschieden, ja, weil ich meinen Traum da leben wollte. Und das war natürlich dann eine schwere Entscheidung, das halt alleine erstmal alles jetzt getan zu haben, jetzt hier dann eine komplett eigene Wohnung zu haben, die Entfernung zu haben. Aber man lernt damit umzugehen. Also die ersten Wochen, Monate waren dann schon erstmal ein bisschen schwieriger, vor allem sich in einer neuen Stadt einzuleben, neuem Team, sowieso alles neu mit erster Bundesliga und. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran und man, ja, sag ich mal, entwickelt sich auch persönlich einfach weiter. Und ich glaube, dass jetzt im Nachhinein darauf zu schauen, mir das auch persönlich, aus persönlicher Sicht dann relativ viel gebracht hat und mich auch weitergebracht hat.
Wie zwei Familienangehörige von dir das sehen, da haben wir jetzt zwei Einspieler von deinem Vater und deiner Schwester.
Hi Luca, ich wollte dir nur noch mal sagen, wie mega stolz ich auf deinen Werdegang bin. Im Sportlichen, aber auch in allen anderen Belangen, wie du das meisterst in Leipzig und so weiter. Schade ist es, dass ich im Moment auch nur noch Zweiter werde beim Dartspielen hinter dir. Ich glaube, das Einzige, was mir noch geblieben ist, wahrscheinlich der größere Bizeps, den ich wohl noch habe. Viel Glück auch morgen noch fürs Spiel.
Mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass du uns am Wochenende besuchen kommst. Freue ich mich natürlich schon drauf und kannst dich schon mal bereit machen. Aktuell führe ich noch mit einem Punkt im Monopoly-Kartenspiel. Also ich glaube, die Führung werde ich am Wochenende dann noch ein bisschen weiter ausbauen. Bis dann, ciao.
Ja, das waren die beiden Familienangehörigen. Jetzt ging es dann also weiter. Du hast dann in der ersten Saison bei Leipzig nicht so viel Einsätze bekommen, wie man das vielleicht am Anfang erwartet, ganz klar, weil da stand dann so ein bisschen der Philipp Weber, ich will nicht sagen vor dir, aber auf der Position, die du eigentlich angestrebt hattest, nämlich die Mittelposition. Du hast dann die ersten Einsätze in Leipzig vor allen Dingen im rechten Rückraum bekommen. Und das war in Essen auch schon so der Fall. Als Rechtshänder im rechten Rückraum ist das für den Spieler, für den Angreifer natürlich ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube dann vor allen Dingen auch für die Abwehrspieler.
Ja, da muss ich leider ein bisschen korrigieren. Also mit der rechten Position ist auf jeden Fall richtig, dass es beim Thusen so war, der Fall.
Ja.
Bei Leipzig aber hatte man natürlich mit Philipp Weber, auch Maximilian Janko und Niklas Bitschkopf, die etablierte Spieler vor sich, aber auch da kam ich halt dann immer mehr zum Einsatz oder war auch vor allem primär auch Mitte und Rückraum links, weil wir ja auch auf der Rückraum rechten Position mit Franz Semper und auch Gregor Remke und sogar noch Diego Christian schon viele gute Linkshänder hatten. Deswegen war da wirklich toll, habe ich dort nicht viel gespielt, sondern dann auch wirklich auf meiner primären Position Rückraum Mitte und Rückraum links. Genau, aber ich würde es halt einfach auch mal so formulieren, wo ich zum SCD AFK Leipzig gekommen bin, hatten wir am Anfang auch noch eventuelle Möglichkeiten durchgesprochen, was ist, wenn Entwicklung und so nicht eintritt, auch Möglichkeiten vielleicht nochmal mit einem Zweitspielrecht oder einer Ausleihe oder vielleicht doch irgendwo in der Umgebung nochmal in der zweiten Liga zu spielen, wenn es nicht läuft und mit dem Hintergedanken reingegangen zu sein und dann wirklich trotzdem mir immer mehr Spielzeit erkämpft und dann auch immer besser Leistung gebracht, das ist halt dann einfach auch der Schritt, der mir halt enorm geholfen hat und deswegen ist es auch nicht schlimm gewesen, wenn man vielleicht am Anfang in der ersten Saison oder am Anfang der ersten Saison nicht so viel gespielt hat, weil man ja wirklich mit dem Gedanken hingekommen ist, Hauptsache ich spiele jetzt erstmal hier und es gibt die Möglichkeit vielleicht auch, dass ich noch ausgeliehen werden muss oder wenn es nicht läuft, dass es vielleicht auch ein Zweitspielrecht erstmal noch sein muss.
Aber das ist ja alles dir, ich will nicht sagen erspart geblieben, aber das hast du vermeiden können. Nach dem Wechsel vor allen Dingen von Philipp Weber zum SC Magdeburg, da lastet doch jetzt ziemlich viel Verantwortung auf deinen Schultern, denn du bekommst jetzt Spielanteile ohne Ende. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen.
Ja, klar, absolut. Also man hat sich dann in den letzten 1,5 Jahren dann eine neue Rolle und vor allem dann noch zusätzlich durch den Weggang auch von Flippi, mit noch mehr Spielzeit und einer noch größeren Rolle dann wiedergefunden. Aber auch genau das ist halt auch das, was ich auch dann mit meiner Persönlichkeit und auch mit meiner Position auch haben möchte. Diese Verantwortung, auch in manchen Phasen auch diesen gewissen Druck, den man mehr hat vielleicht als vorher, das ist halt auch das, wo ich meistens auch meine besten Leistungen auch bringen kann. Und deswegen ist es halt für mich bisher positiv und gefällt mir halt, dass ich jetzt die Rolle in mir habe und auch vor allem die Spielzeit noch bekomme.
Gut, und dann kam der ominöse oder hervorragende, ganz wie man das sehen will, 5. November 2021.
Ja, genau. Ja, da habe ich eine gute Erinnerung dran, Naja, gut.
Dein erster Einsatz in der deutschen Handballnationalmannschaft im Spiel gegen Portugal, ausgetragen in Luxemburg. Da habe ich gleich mal eine Frage. Wie hast du denn damals von der Einladung zur Nationalmannschaft erfahren?
Ja, genau. Also man hat halt, man war immer mal wieder im Austausch mit den Vereinen, auch mit Alfred, wo aber auch Alfred auch immer mal wieder auch bei Trainingsbesuchen, auch bei uns hier in Leipzig auch vorbeigeschaut hat, wo man dann schon so ein bisschen auch ins Gespräch kam. Und deswegen am Endeffekt habe ich es dann auch über die Einladung bekommen, über per E-Mail damit erfahren, dass es jetzt endgültig soweit ist, dass ich eingeladen bin, und habe mich natürlich darüber sehr gefreut.
Und dann hast du einen super tollen Auftakt bei der diesjährigen EM gespielt. Schon bei sehr guten Vorbereitungen gegen Frankreich in den ersten beiden Heimspielen. Und dann kam Corona und du wurdest auf ganz üble Art und Weise ausgebremst. Wie war das eigentlich für dich in Quarantäne in einem Einzelzimmer? Und man sitzt da und weiß, die Mannschaft steht auf der Platte und du kannst nicht helfen. Das muss doch furchtbar sein, oder?
Ja, also das war natürlich, das habe ich damals auch den Medien auch damals schon gesagt, wirklich ein sehr, sehr komisches Gefühl. Das war wie so ein Zwiespalt. Also man war halt einen Tag vorher an dem Sonntag noch auf der Platte, hat ein gutes Spiel abgeliefert, hat Spielzeiten bekommen bei einem EM-Spiel. Und einen Tag später sitzt man halt, dann bekommt man die Nachricht und sitzt auf einmal auf dem Zimmer, hat einen positiven Befund und weiß, dass sozusagen mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass das Turnier wahrscheinlich vorbei ist und man nicht mehr eingreifen kann und sozusagen dieser Traum wahr geworden ist, dass man bei einer EM spielen darf, aber der halt wirklich viel zu früh zu Ende gegangen ist und man ja sozusagen gerade ins Turnier endlich nicht reingefunden hat. Und das war natürlich ein beschissenes Gefühl in dem Moment. Man war da auf, im kleinen Hotelzimmer eingesperrt und man hatte natürlich dann, einem ging es auch nicht so gut. Deswegen waren es viele Faktoren, wo es halt am Anfang sehr schwierig war, mit umzugehen.
Und dann gab es noch den abenteuerlichen Rücktransport nach Leipzig.
Mit einem Krankentransport dann 6 Stunden nach Leipzig zurück, wobei man dann auch wirklich froh war, dass man auch irgendwie das kleine Hotelzimmer verlassen konnte und dann irgendwie bei sich dann zu Hause auch gewesen ist und dann auch irgendwie, wie man weiß, dass zu Hause dann doch am schönsten ist.
Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal für dich, dass du alles ohne Nachwirkungen überstanden hast. Und dann geht's jetzt schon weiter in der nächsten Woche. Ab Donnerstag, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag, die Qualifikationsspiele gegen die Färöerinseln. Einmal in Kiel und dann in Tórshavn. Für wann oder ab wann beginnt da für euch die Vorbereitung?
Ja, also wir spielen ja jetzt erstmal noch mit Leipzig in der Bundesliga heute.
Heute gegen den TBV Lemgo,
gegen Lemgo, genau. Und dann haben wir sozusagen 2,5 Tage frei und dann beginnt für mich Sonntag die Reise nach Kiel, wo wir dann Sonntagabend alle eintreffen und dann beginnt sozusagen am Montag früh die direkte Vorbereitung auf das erste Spiel in Kiel dann. Genau, und dann fliegen wir, glaube ich, am Freitag dann Richtung Färöer und spielen dann am Samstag das Rückspiel, wo wir hoffentlich dann das positiv gestalten und dann beim nächsten Turnier bei der WM dann dabei sein können.
Jetzt hast du gerade das Heimspiel heute Abend gegen den TBV angesprochen. Wie sieht eigentlich bei euch bei Heimspielen, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst oder ob es da Geheimnisse gibt, wie sieht da bei euch die Vorbereitung aus am Spieltag selber?
Sag ich mal, die Vorbereitung in der Halle oder von einem persönlich jetzt?
Wenn du weißt, heute Morgen, wenn du wach wärst, heute Abend geht's auf die Platte gegen den TBV. Was musst du dann persönlich, oder wie verhältst du dich dann persönlich? Gibt's da so bestimmte Rituale, die du einhältst vor einem Spiel oder wie handhabt ihr das?
Ja, also ich sag mal, wenn der Spieltag ist, dann wird jetzt erstmal bis 2-3 Stunden vorm Spiel wird alles ganz normal gemacht. Man geht vielleicht nochmal spazieren. Hat einen ganz normalen Tagesablauf, versucht natürlich vielleicht nochmal Mittagsschlaf zu machen, sich ein bisschen zu entspannen und dann fährt man dann zur Arena und dann geht halt die unmittelbare Vorbereitung los. Da treffen wir uns immer noch zum Kaffeekuchen und dann hat man halt so seine Abläufe. Dann wird um die und die Uhrzeit dann meine Füße getaped, dann macht man die und die Übung noch, dann zieht man sich die Socken an und da hat man schon so seine Abläufe, dann tapet man sich noch sein Handgelenk und dann geht raus zum Wärmen. Da hat man schon so ein paar Abläufe, die man halt immer gleich macht. Aber jetzt irgendwie bestimmte Rituale oder sonstiges habe ich dann jetzt nicht, was jetzt irgendwas Spezielles ist.
Du hast gerade so mir das Stichwort gegeben, Füße getaped. Wir haben da eine Einspielung von deinem ehemaligen Jugendtrainer Daniel Haase zum Füßetapen und Bandagieren beim Training, wo das doch eigentlich gar nicht nötig wäre.
Ja, hallo Luca. Ich hoffe, ihr beiden habt da Spaß in dem Podcast. Meld mich natürlich gerne mal bei dir auch und wollte mal fragen, ob es immer noch so ist, dass du eher in unwichtigen Abschlusstrainings wie bei der A-Jugend oder so die Bandagen einfach weglässt. Ne? Ist ja nicht so. Mit dem Augenzwinkern natürlich. Ich denke, du kannst dich hoffentlich noch dran erinnern. Ansonsten viel Spaß euch und wenn ich in der Gegend bin, trinken wir einen Kaffee. Auf dann, ciao.
Okay, aber das wird sich im Profibereich wahrscheinlich etwas geändert haben, denke ich mir mal.
Ja, absolut. Also, das ist natürlich klar, dass das nochmal eine ganz andere Professionalisierung ist. Und ja, naja, das ist ganz klar.
Da ist man dann auch lernfähig und entwickelt sich dann auch und wird wahrscheinlich auch ein
Absolut.
bisschen vernünftiger dann. Eine ganz andere Frage. Hast du Vorbilder?
Definitiv. Also, man hat schon viele Vorbilder. Also, früher, wo ich klein war, natürlich, Mimi Kraus damals ein Vorbild gewesen, wo ich klein war, der dann in der Nationalmannschaft gespielt hat, dafür Kornisse war ein. Und natürlich auch jetzt in den Anfängen von der Karriere hat man natürlich auch Spieler wie auch Nikola Karabatic oder auch Spieler, die jetzt noch aktiv sind, wo man auch immer auch gerne zuschaut, wie auch zum Beispiel Lukas Cindric oder auch aus Flensburg, Jim Gottfriedson. Also das sind schon auch coole Spieler auf der Position auch von mir, ja, wo man halt auch gerne zuschaut und auch sich da auch immer was abschauen kann noch oder beziehungsweise auch einfach ja sieht, wie gut die spielen, ne?
Luca, mit 23 Jahren steht dir die Handballwelt doch noch weit offen. Ist doch noch alles möglich. Gut.
Ja.
Ja, natürlich. Man muss doch immer optimistisch und positiv in die Zukunft schauen. Vorausgesetzt, und das kann man eigentlich natürlich nur jedem Sportler, jedem Aktiven wünschen, dass man gesund bleibt und von Verletzungen verschont bleibt. Das ist ja in eurem sehr kraftraubenden und körpernahen, intensiven Spiel immer eine etwas heikle Sache. Damit bin ich eigentlich schon fast so beim nächsten Thema, bei der nächsten Frage. Wie ist das denn mit eurer körperlichen Belastung? Mit Spiele, Training und so weiter. Es wird ja dann ganz häufig von den Aktiven kritisiert, dass man den Spielplan ein bisschen entzerren müsste, um euch auch mal so Regenerationspausen zu gönnen. Die habt ihr ja eigentlich kaum.
Definitiv. Also natürlich ist jetzt von unserer Seite aus, vor allem aus meiner Sicht, haben wir jetzt vom Verein her bei Leipzig natürlich nur den normalen Bundesliga-Betrieb. Natürlich kommt jetzt dazu dann die Nationalmannschaft, was ich halt vorher auch nicht hatte. Aber man hat natürlich auch noch Mannschaften und auch Spieler dabei, die halt dann noch international spielen und halt dann noch mehr Spiele haben, auch unterhalb der Woche und wo halt die Belastung noch größer ist. Und natürlich ist das ganze Ding ein Thema, wo es halt auch immer dazu kommt, wo man sagen muss, okay, vielleicht muss man die Liga auch einfach noch ein bisschen verkleinern, dass man weniger Spiele hat, beziehungsweise oder man versucht, den Spielern halt irgendwie eine größere Sommerpause irgendwie zu ermöglichen, wo man halt nicht bei 4 oder 5 Wochen ist, wo man vielleicht dann bei 6, 7 Wochen ist, weil halt die Liga A kleiner ist und B, man die Spiele vielleicht auch so noch planen kann oder den Spielplan vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, dass das hinhaut, dass man sozusagen von den Spielen her ein bisschen, sage ich mal, die Spiele ein bisschen enger taktet noch, aber dafür halt im Sommer eine längere Pause hat. Und ich glaube, dass das halt auch allen gut tun würde. Und das ist natürlich ein großer Punkt, der halt auch helfen würde, um vielleicht besser zu regenerieren, vielleicht auch weniger Verletzungen zu haben. Das ist natürlich ein großer Punkt, wo man, glaube ich, auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Schritt machen muss.
Wäre schön, wenn das die zuständigen Leute hören und nicht nur wahrnehmen, sondern auch dann entsprechend reagieren würden. Ganz im Interesse aller Spieler, überhaupt gar keine Frage. Jetzt hast du gerade angesprochen, die hohe Frequenz der Spielansetzungen. Das hält sich bei euch insofern im Moment in Grenzen, all dieweil ihr noch europamäßig oder international noch nicht aktiv seid. Ihr seid momentan auf Platz 7, habt aber 10 Punkte Rückstand, wenn ich das richtig sehe, auf einen Platz, der euch die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zusichern könnte. Ist das korrekt? Also ich
Genau,
glaube,
ein Punkt, ja.
ja. Aber für diese Saison, wie realistisch ist das, dass man diese Punktdifferenz diesen Rückstand noch aufholen kann, oben mit anzugreifen?
Absolut realistisch. Also
sind ja noch viele Spiele.
Muss man halt ganz klar sagen, dass unsere Hinrunde jetzt nicht schlecht war, aber natürlich jetzt nicht so gut war, dass wir jetzt erstmal jetzt dastehen, wo wir uns vielleicht sehen oder was unser Ziel ist, wo wir irgendwann stehen wollen. Aber wir halt jetzt in der Rückrunde super spielen und super Ergebnisse abgeliefert haben und jetzt wieder in einem Bereich sind, wo es absolut realistisch ist. Und natürlich, viele sagen immer, wollen da nicht hingucken oder wir gucken nicht auf die Tabelle, aber also ich schaue da natürlich hin und das ist ja auch in einem im Kopf. Man will irgendwann den nächsten Schritt machen, man will international spielen und deswegen ist es halt für uns ein wichtiges Ziel und halt auch absolut machbar in den letzten Spielen. Natürlich ist halt auch ganz klar, dass wir auch ein hartes Programm noch haben und wichtige Spiele, wo es halt auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Deswegen müssen wir uns halt wirklich auf jedes Spiel konzentrieren und am besten so viele Spiele wie möglich jetzt noch gewinnen, dass wir dann hoffentlich irgendwann am Ende der Saison dann dastehen, wo wir wollen.
Ja, natürlich. Das kann man euch nur wünschen. Du hast gerade richtig gesagt, Voraussetzung, man bleibt von Verletzungen verschont, aber du bist ja stolz unter anderem auf eine der besten medizinischen Abteilungen der Liga, wie ich auf eurer Webseite gelesen habe.
Absolut, also das habe ich jetzt schon öfters betont. Also da finde ich, ist Leipzig, um es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zu fassen, schon in der Top 5 Region bei der medizinischen Betreuung, was meiner Meinung nach so ist, weil wir wirklich über ein super Mediteam verfügen, über super Physios und auch über super Ärzte. Und das habe ich auch im eigenen Leib schon mit einer Verletzung leider gespürt, wo ich auch dann auch im Reha-Bereich mit dem Arzt wieder, wo wir super aufgestellt sind, wo wir super Betreuung bekommen. Und einfach das ist ein Gesamtpaket, wo man sagen muss, ja, egal was du hast, du wirst super versorgt und hast immer ein gutes Gefühl. Und das ist halt auch als Sportler enorm wichtig, dass du dich halt auch immer gut betreut fühlst und dann ja auch immer, sag ich mal, noch die letzten Prozente aus deiner Leistung rauskitzeln kannst.
Jetzt beim Team hinter dem Team in Leipzig gibt es auch einen Teampsychologen, habe ich gelesen. Welche genau. Aufgabe hat der, du sagst gerade auch, indem man sich auch optimal betreut fühlt, wie funktioniert das mit dem, oder hast du den selber auch schon mal in Anspruch genommen, welche Rolle und Funktion hat der innerhalb dieses Teams hinter dem Team?
Also es gibt halt wahrscheinlich auch verschiedene Methodiken, Teampsychologen, Sportpsychologen an die Sache rangehen. Bei Henning Trien, bei unserem Sportpsychologen, ist es halt so, dass er sozusagen mit vielen Spielern Einzelgespräche führt und halt auch, wer will, natürlich nur viel in den einzelnen Austausch geht mit den einzelnen Personen und nicht über dieses Gruppenthema kommt, wo jetzt irgendwie bei Teamansprachen irgendwie gemeinsam da irgendwie gearbeitet wird, sondern wirklich, wenn man persönlich irgendwas braucht, irgendwelche Sorgen hat, irgendwie mit ihm einfach quatschen will und irgendwie auch vielleicht beim Spielen irgendwelche Blockaden hat oder Angst vor irgendwas hat, oder es gibt ja tausende Sachen, weswegen man vielleicht auch einfach mal einfach den Kopf freikriegen muss, weil es halt ja wirklich bei unserem Sport auch wirklich vieles auch im Kopf abläuft, man da frei sein muss, man da wirklich auch Selbstvertrauen einfach haben muss und man dann die besten Spiele macht. Und deswegen habe ich ihn auch schon in Anspruch genommen, zum Beispiel auch bei Thematiken wie jetzt, wenn ich im Hotelzimmer sitze bei der EM und mit Corona dort sitze. Das sind auch so Themen, wo er mir geholfen hat. Und deswegen kann man das halt wirklich vielen, vielen nur ans Herz legen, weil vom Gefühl her ja oft auch noch irgendwie so ein Tabuthema ist, irgendwie über sowas halt auch irgendwie zu sprechen.
Genau aus dem Grund finde ich das richtig toll, dass du da so offen drüber redest. Prima. Mal Themawechsel. Mit 23 Jahren bist du ja noch ziemlich jung. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von noch viel jüngeren Handballerinnen und Handballern ganz toll und ehrfurchtsvoll zu dir nach oben schauen. Welchen Tipp gibst du jungen Handballern, das zu erreichen, was du erreicht hast? Ob das werden mit Sicherheit nicht nur die allerwenigsten, wenn überhaupt, erreichen. Aber vielleicht kann man Tipps geben, wie man so ein bisschen seine eigene Handballerlaufbahn pushen kann.
Ja, also um halt auch nochmal den Hintergrund zu erklären, ist es ja auch jetzt zum Beispiel bei mir so, ich werde auch immer gefragt, ob ich auf irgendeiner Sportschule war oder irgendwie das dann irgendwie ein Kombi hatte oder so. Und da sage ich halt immer nein. Also es ist halt bei mir einfach wirklich gewesen, ich war auf einer normalen Schule. Ich bin dann immer 3, 4, 5 Mal die Woche in der Jugend, in der A-Bundesliga immer noch zum Training gefahren nach Essen, 40 Minuten, wo ich meinen Eltern nochmal danken muss, dass die es gemacht haben und mich da so unterstützt haben. Und da war es halt eben nicht so, dass ich dann irgendwie in der Schule darauf verzichten konnte, irgendwie noch da und es angepasst wurde mit dem Sport, dass ich dann da vielleicht am besten, sozusagen mich am besten entwickeln konnte und so. Ich habe einfach einen ganz normalen, klassischen Weg gemacht, ich war auf keinem Internat oder sonstiges. Und das finde ich jetzt auch so ein Punkt, wo man halt auch sieht, dass es halt auch so möglich ist. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und was halt auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man halt dran glauben muss, dass man seine Ziele vor Augen haben muss und auch einfach, wenn Rückschläge kommen, auch weitermacht. Weil auch in meiner jungen Karriere gab es immer wieder Rückschläge und auch, wo man mal irgendwie vielleicht auch an sich gezweifelt hat oder nicht daran geglaubt hat. Und trotzdem bin ich immer wieder zum Training gegangen und immer wieder gespielt und weitergemacht und dran geglaubt. Und das ist der nächste wichtige Punkt. Und was halt auch wichtig ist, dass ich auch jetzt aktuell auch immer wieder merke, dass halt der Themafaktor Spaß halt ganz wichtig ist. Man darf nie den Spaß an der Sache verlieren. Sowieso nicht, wenn es ein Hobby ist oder wenn man gerade auf dem Weg ist in der Jugend, vielleicht irgendwo ja gerne Profi zu werden, darf man nie den Spaß an der Sache verlieren. Und auch jetzt zum Beispiel auch im harten Profigeschäft darf man halt nie den Spaß verlieren und sollte halt immer mit dem Lachen versuchen, zum Training zu gehen, auch wieder vom Training nach Hause zu fahren. Und das, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch einfach ja vom Kopf her frei zu sein und einfach das zu machen, worauf man Bock hat.
Nach Hause fahren. Ich traue mich gar nicht zu fragen, bei dem zeitlichen Stress, den ihr habt, gibt es denn auch noch Freizeit? Und wenn ja, wie verbringst du die? Gibt es ein Hobby, dem du in deiner Freizeit gerne nachgehst?
Ja, also hier in Leipzig jetzt habe ich ab und zu wirklich das Golfen für mich entdeckt. Ist noch nicht so, dass ich da irgendwie professionell mitspielen kann, aber das mache ich bei gutem Wetter tatsächlich auch mal gerne, um da das tut gut zum Abschalten. Dann kannst du natürlich in Leipzig, hast du super Seen, viele Parks, wo du immer mal wieder spazieren gehen kannst, mit auch Kollegen aus der Mannschaft, wenn man Kaffee trinken geht. Das bietet sich hier schon an. Das ist cool hier in Leipzig. Und das sind halt auch so die Sachen, die man ja viel in der Freizeit, die man halt hat, dann, was jetzt auch nicht immer mega viel ist, machen kann. Nach Hause fahren hält es leider an Grenzen, vor allem jetzt noch mit der Nationalmannschaft auch. Da hat man sonst halt dann auch mal Tage, wo man vielleicht, wo man vom Verein her 30 Tage frei hat, wo man dann aber jetzt halt dann schon zur Nationalmannschaft anreisen muss. Deswegen ergibt sich das leider nicht oft, aber ich versuche halt natürlich jede Gelegenheit zu nutzen, auch 3-4 Tage mal, die frei sind, irgendwie, was vielleicht 2-3 Mal im Jahr oder in der Saison vorkommt, dann auch zu nutzen, um nach Hause zu fahren, um dann ja wirklich die Familie mal zu besuchen.
Prima, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch ein kleines Attentat auf dich vor, und zwar ich stelle dir gegensätzliche Wortpaare gebe ich dir mal und du entscheidest dich bitte, sogenannte Entweder-Oder-Fragen, und vielleicht bei deiner Entscheidung mit einem halben Satz warum.
Gerne, ja, schauen wir.
Nudeln oder Pizza?
Nudeln.
Wein oder Bier?
Bier.
Musik hören oder ein Buch lesen?
Musik hören, Buch lesen, habe ich keine Geduld für.
Netflix oder Fernsehen?
Netflix, auf jeden Fall. Guck gern Serien.
WhatsApp schreiben oder telefonieren?
Mittlerweile telefonieren. Früher WhatsApp, aber mittlerweile telefonieren, weil man da wirklich ja besser in Austausch kommt.
Apple oder Android?
Apple, definitiv Apple.
Okay. Sommer oder Winter?
Sommer.
Und jetzt kommen noch ein paar Handballsachen. No-Look-Pass oder Camper?
Camper.
Sprungwurf oder Schlagwurf?
Schlagwurf.
Gut. Jugokreuz oder Kreisel?
Kreisel.
Abwehr oder Angriff? Ich glaube, da kenne ich die Antwort.
Angriff, sicher.
Europameister oder Weltmeister?
Weltmeister. Mhm.
Deutscher Meister oder Champions League-Sieger?
Champions League-Sieger.
Und jetzt kommen zwei Glaubensfragen. THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt?
Das ist eine schwierige Frage. Na, das kann ich nicht beantworten. Also,
okay, dann sei dir verziehen. Aber jetzt noch dann Füchse Berlin oder SC Magdeburg?
Ja, SC Magdeburg.
Okay. Gut, dann wollen wir noch einen Einspieler haben. Zum Schluss habe ich dann noch danach eine Frage an dich, und zwar von André Haber, deinem derzeitigen Trainer beim SC DAIFK Leipzig.
Ja, hallo zusammen. Ich sage gerne ein paar Worte über Luca. Luca ist in unserer Mannschaft, obwohl er noch ein sehr junger Spieler ist, schon mit sehr viel Verantwortung ausgestattet, ist ein Spieler, der absolut in eine Führungsrolle in unserem Team reingewachsen ist. Ich habe jetzt nicht so viele lustige Anekdoten zu erzählen, aber vielleicht kann Luca selber ein bisschen über seinen Weg erzählen, weil ich glaube, dass der inspirierend ist für viele junge Talente, die gerade in diesen Wochen in der B-Jugend oder in der A-Jugend die Spiele um die deutschen Meisterschaften bestreiten. Luca ist zu uns gekommen nach seiner Zeit A-Jugend und zweite Liga in Essen, damals noch auf Rückraum rechts, ist bei uns im Verein in die Rolle Rückraum Mitte gegangen und hat sich jetzt bis zur Nationalmannschaft durchgekämpft, weil er ein Spieler ist, der mehr investiert, der dort nicht um eine Zusatzeinheit verlegen ist, der sehr, sehr zielstrebig an sich arbeitet und der einfach die Sachen, die er gut kann, immer wieder auf die Platte bringt. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus. Ich habe einen Riesenspaß daran, mit Luca zusammenzuarbeiten. Wünsche ihm, dass er gesund bleibt, freue mich auf alle Spiele, die wir haben, auf die nächsten Jahre zusammen, und wünsche euch noch viel Spaß im Podcast. Alles Gute. Tschüss.
Gut, ich denke, zu dem Statement braucht man nicht mehr so ganz viel zu sagen, was er da über dich erzählt und gesagt hat. Aber eine Frage habe ich noch. Du kannst uns weiterhelfen. Welchen nächsten Gast schlägst du uns vor, der eine Verbindung zum Niederrhein hat? Fällt dir da spontan jemand ein?
Verbindung zum Niederrhein hat?
Ja, weil wir heißen ja nun mal Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Das sollte schon so ein bisschen lokalen Bezug sein oder haben. Und darum sind wir ja auf dich gekommen. Bitte, Entschuldigung.
Julius Kühn kann ich mich sehr empfehlen.
Ja.
So habe ich groß geworden vom DV Albeckerk. Ich weiß nicht, ob der schon dabei war oder nicht, aber ja. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, ansonsten auch vielleicht Alex Feld.
Okay.
Auch glaube ich, vom Niederrhein. Also das sind, glaube ich, zwei Typen, die auch immer gut sind für einen Podcast.
Prima. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das war richtig prima und unterhaltsam.
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen eben Gesundheit, keine Verletzungen und viel Erfolg. Und der TBV möge es mir nachsehen. Heute Abend 2 Punkte.
Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch. Das wären wirklich 2 wichtige Punkte. Und super. Dir auch vielen Dank.
Schönen Dank und viel Erfolg dann natürlich auch nächste Woche bei der Nationalmannschaft. Wir freuen uns alle, wenn wir dich auf der Platte sehen.
Danke.
Dankeschön. Tschö, mach's gut. Tschö. In der nächsten Episode ist Steffen Hahn von der HSG Krefeld-Niederrhein bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihm über die Krefelder Aufstiegsambitionen in die zweite Liga und seine Zeit beim Regionalligisten MTV Rheinbach-Dienstlaken. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.